Massiv. Kreativ. Der informierende, inspirierende, interagierende Wissenspodcast von Antje Hinz.
Herzlich willkommen zu Massiv Kreativ. Wir sprechen heute zum Thema Netzwerke und zu diesem Zweck habe ich mich mit Daniela Bessen verabredet. Sie hat mich kontaktiert, um über dieses Thema zu sprechen und da habe ich gedacht, klar, Netzwerke begleitet mich auch und deshalb gestalten wir das Ganze jetzt nicht wie einen klassischen Frage-Antwort-Podcast, sondern stellen uns jetzt einfach gegenseitig die Fragen. Frau Bessen, stellen Sie sich doch kurz vor, woran arbeiten Sie aktuell und was haben Sie mit dem Thema Netzwerke zu tun?
Ja, also erstmal vielen Dank, Frau Hinz, dass Sie mich hier eingeladen haben zu Ihrem Podcast, finde ich großartig. Ja, also ich bin leidenschaftliche Netzwerkerin, bin seit 3 Jahren aktiv für einen Verband, für den ich aktiv netzwerke, im Unternehmensnetzwerk und habe jetzt gemerkt, dass ich mich noch erweitern möchte und deswegen bin ich jetzt gerade, ja, in der Republik unterwegs, um interessante Menschen wie Sie kennenzulernen und mit Ihnen einfach gemeinsam Netz zu werken und zu gucken, okay, wie kann man den Unternehmen einfach noch eine Hilfestellung geben, noch weiter größer zu denken und sich auch untereinander besser zu vernetzen, auf neue Ideen zu kommen.
Genau. Wie ist das mit Ihrem Hintergrund? Haben Sie sich durch das Studium oder Ihre bisherigen beruflichen Erfahrungen auf eine bestimmte Branche konzentriert?
Also es ist so, ich habe meine Karriere gestartet in der Luft- und Raumfahrt. Es ist also ein sehr technisch lastiges Unternehmen gewesen, sehr innovative Branche auch. Und ich habe damals im Lieferantenmanagement gearbeitet und hatte schon immer so den Wunsch und auch den Drang, meine, in Anführungsstrichen, Lieferanten in Verbindung zu bringen. Also wenn die gemeinsam etwas entwickeln, macht es Sinn, dass sie auch über ihre Schnittstellen sprechen. Insofern, das war schon immer so ein bisschen so meins, Unternehmer so zusammenzubringen, KMU. So. Und dann habe ich mich dann nebenberuflich selbstständig gemacht und bin dann in diesem Verband Mitglied geworden, für den ich jetzt tätig bin und habe gemerkt, irgendwann das Netzwerken, dass das ist, was mich fasziniert. Und natürlich, aufgrund meiner beruflichen Historie bin ich natürlich eher techniklastisch, also Anlagen, Maschinenbau, wobei das aber auch nicht auf dem Bereich begrenzt ist, aber das ist so ein Stück weit meine Heimat.
Und Lieferanten, sind das dann eher Produkte gewesen oder Dienstleistungen, Services?
Nee, Produkte, also Entwicklungsdienstleistungen. Also da wird dann ein bestimmtes Produkt für die Luftfahrt hergestellt und es wird erstmal entwickelt über mehrere Jahre und dann wird es irgendwann produziert.
Als Sie mich auf das Thema ansprachen, dachte ich, wieso soll ich was zum Thema Netzwerke sagen? Ich musste erst mal überlegen so ein bisschen und habe mich dann tatsächlich in das Thema auch so ein bisschen reingelesen, reingehört über YouTube und bin dann auf Professor Peter Kruse gestoßen, den großen Professor für Organisationspsychologie, wenn man so will. Ja. Und der sagt ja, damit Netzwerke funktionieren, braucht es so 3 unterschiedliche Typen. Den Creator, das ist so der Spinner, der immer ständig neue Ideen hat. Der Owner, der das Fachwissen mitbringt. Mhm. Und der Broker, der im Grunde genommen diese Menschen zusammenbringt. Und das Ganze, wenn es gut funktioniert, ist es eben wie ein Gehirn, in dem verschiedene Synapsen zusammengeschaltet werden. Ja. Und wie erleben Sie das? Wie ist Ihre Rolle in diesem Dreigestirn? Und wie ist Ihre Erfahrung mit diesem theoretischen Ansatz?
Ja, also ich habe auch durch einen wunderbaren Zufall eigentlich auch von dem Professor Kruse erfahren, auch über einen Netzwerkkontakt, der sich auch ganz schön ergeben hat. Können wir vielleicht nachher nochmal drüber sprechen. Also ich selber, als ich das Interview von ihm auf YouTube gesehen habe, und dieses von dem Broker gehört habe ich sofort gedacht, okay, und das bin ich. Ich bin der Broker. Also ich bin ein Stück weit auch ein Creator im Sinne von, dass ich auch auf Ideen spinne und auch sage, Mensch, haben Sie schon mal darüber nachgedacht, dass man das eventuell so und so machen könnte? Oder kennen Sie vielleicht Frau sowieso, mit der müssen Sie mal über dieses Thema sprechen? Aber primär sehe ich mich als Broker total und was meine Netzwerkkompetenz angeht, also im Sinne von, wie ich schon fast intuitiv Ideen entwickle, wer mit wem eventuell gut funken könnte, ich glaube, da bin ich auch so eine Art Owner. Also ein Owner im Bereich des Netzwerkkompetenz, wenn Sie so wollen.
Können Sie das mal an einem ganz praktischen Beispiel erklären? Wie funktioniert das? Wie gehen Sie vor? Oder was hat sich da jetzt schon ergeben?
Okay, also ich muss mal kurz nachdenken. Genau, also ich habe zum Beispiel einen Unternehmer kennengelernt in Bremervörde, der ist im Bereich der Orthopädie-Technik tätig. So, und ein ganz innovatives Unternehmen. Und der beschäftigt sich jetzt mit seiner Expansionsstrategie, Internationalisierungsstrategie. So, und dann haben wir so ein bisschen gebrainstormt und ich habe ihm gesagt, Mensch, hast du schon mal drüber nachgedacht, dich vielleicht mal mit Startups oder Startup-Szene in Israel zu beschäftigen, weil das ja eine sehr junge, dynamische Region ist. Und sagte, nein, warum? Ich sage, ja, ich guck mal. So, und dann habe ich mich für ihn quasi auf den Weg gemacht, habe einfach mal ein bisschen recherchiert und habe tatsächlich ein paar Startups in Israel gefunden, die zu seiner Branche passen. Und zwar auch genau speziell auf den Bereich, der für ihn interessant ist. So, und dann habe ich ihm dann halt ein paar Tipps geschickt und hat er gesagt, wow, das ist ja eine super Sache. Da wollte er sich mal mit beschäftigen und gleichzeitig habe ich mit einem anderen Unternehmer gesprochen, der im Bereich Family Business, Family Offices unterwegs ist und habe genau die gleiche Geschichte erzählt. Und dann sagt er mir, dass er in Tel Aviv halt einen Investor kennt, der sich auch für solche Themen interessiert. Und da habe ich gedacht, naja gut, dann bringst du die doch jetzt einfach mal alle zusammen. Und so ist das. Also ich bin technisch interessiert, also wo ist die Innovation in dem Bereich und gucke aber auch gleichzeitig, wen kenne ich noch, der eventuell da noch einen Zugang haben könnte. Und da manchmal sind es einfach nur zufällige Gespräche, wo man gar nicht denkt, was dabei rauskommt.
Das ist so eine Art Innovations-Scout.
Ja, genau, so genau, Innovations-Scout, genau. Genau.
Und darf ich fragen, wie das dann praktisch funktioniert? Weil Sie müssen ja auch von irgendwas leben. Also werden Sie dann am Erfolg beteiligt oder wird dann Honorar ausgehandelt? Wie funktioniert das?
Ja, gut, also die Tätigkeit in dem Verband, für den ich tätig bin, das ist eine ganz normale Honorararbeit. Das läuft über die Mitgliedsbeiträge. So. Aber das, was ich jetzt neu entwickle über mein neues Unternehmen, die Besson Chain, da läuft es dann über Honorare im Sinne von Suchaufträge. So Suchaufträge oder dass man mich dann auf Messen schickt und da guckt, welche Unternehmen sind interessant, möglicherweise für eine Kooperation, für eine Innovation.
Das heißt, da wird so eine Art Rahmenvertrag oder ein Budget festgelegt,
genau,
mit einer klaren Aufgabe.
Genau, genau. Und das Spannende ist, dass jedes Mal, wenn ich mit einem Unternehmer darüber spreche, kommt der wieder mit neuen Ideen. Das heißt, ich erzähle ihm einfach nur, was mir Spaß macht, also was mir Freude bereitet beim Netzwerken oder welche Ideen ich halt so hatte. Und dann kommt meist der Unternehmer, der mir sagt, okay, können Sie denn auch das und das für mich machen? Ich so, ja, wir versuchen das einfach mal.
Zum Thema Orthopädietechnik fällt mir natürlich gleich Otto Bock ein, weil ich da diesen Open Innovation Space in Berlin besucht habe. Das ist ja im Grunde genommen ein Zusammenschluss oder vielmehr hat sich Otto Bock da ja in der ehemaligen Bötzow-Kaserne eingekauft, hat da Grund und Boden erworben und auf diesem in dieser Region war auch der Tech-Shop bzw. FabLab angesiedelt, also eine Menge kreativer Hacker und Köpfe, auch viele aus Israel oder aus anderen Ländern und da haben sich schon tatsächlich auch ein paar ganz tolle Kooperationen ergeben. Ich habe auch gefragt, inwiefern die Zentrale sitzt ja in Duderstadt, die Vorgaben da sehr streng sind und mir wurde aber gesagt, nee, es gibt auch durchaus Projekte mit offenem Ausgang, sodass die jungen Leute da wirklich die Möglichkeit haben, mal einfach drauf loszuspinnen und zu überlegen, wie kann man eben Prothesen oder Orthesen oder Rollstühle nochmal ganz anders denken und das ist einfach super.
Super,
genau.
Großartig. Ich nenne das übrigens auch den Gänsehautfaktor, wenn ich merke, das funkt irgendwie und ich kriege so eine Gänsehaut und weiß, okay, da muss ich nochmal ein bisschen mehr fragen, mehr wissen. Das gilt jetzt auch gerade für diesen Moment.
Super, Dankeschön. Das, was mich natürlich immer interessiert, ist die Einbeziehung der Kultur- und Kreativszene.
Ja,
wie ist da so Ihr Eindruck? Welche Rolle spielt zum Beispiel Design? Also sowohl funktionales Design als auch Design, nicht erst sozusagen an das Ende zu setzen und dann ornamental irgendwas aufzuhübschen, sondern wirklich Design von Anfang an mitzudenken, damit eben diese User Experience, die Erfahrung der Kunden oder die Wünsche der Kunden von Anfang an mit einbezogen werden.
Meinen Sie das jetzt Design in Bezug auf, wie das Produkt aussieht oder wie es auch möglicherweise ergänzt wird, damit es irgendwie, mehr angenommen wird.
Sowohl als auch. Also ist die Produktentwicklung schon so weit, dieses Thema Design eben wirklich von Anfang an mit einzubeziehen oder eben später zu sehen, okay, das nimmt der Kunde nicht an, was kann ich da nachbessern, wie kann ich die Kundenwünsche mit einbeziehen?
Ja.
Wie sind da so Ihre Erfahrungen? Hat sich da irgendwas getan? Wird das jetzt mehr in den Blickwinkel genommen als früher?
Also ich denke auf jeden Fall, weil die Produkte werden ja auch vielfältiger und der Kunde möchte ja auch mitgenommen werden und er möchte ja auch einen Bezug zu dem Produkt auch aufbauen können oder dass das in irgendeiner Form personalisiert wird für ihn oder dass er eine Beziehung dazu aufbauen kann, dass es eben halt nicht ein neutrales Produkt ist, sondern es geht ja auch um, auch da geht es ja letztlich irgendwie ein Stück weit um Beziehung. Auch wenn es nur in Anführungsstrichen ein Produkt ist oder eine Dienstleistung, aber irgendwie stehen wir ja auch mit dem in dem in Beziehung. Also insofern natürlich, das, ich sehe, dass es ganz, ganz wichtig ist. Wobei ich glaube, dass sich da manche Unternehmen einfach ein Stück weit auch noch schwer tun. Ne? Denn das ist ja so, wie kriege ich die Informationen eigentlich vom Markt und bin nicht so offen dafür? Habe ich die Zeit dafür, nehme ich mir die Zeit dafür, mich damit zu beschäftigen? Ich sage mal, wenn ich jetzt im Bereich B2C bin, da kann ich vielleicht noch ein anderes Beispiel erzählen. Da gibt es ein ganz wunderbares Unternehmen in Verden, die produzieren Kekse. So, und das also großartig, was die für kleine, süße Kekse mittlerweile entwickeln. Und das wird auch immer getestet. Auf Facebook ist die Unternehmen auch selbst aktiv. Und die Kunden lieben diese Kekse. Ja, aber es ist auch immer wieder eine neue Edition, die da rauskommt mit anderen Farben. Und also das ist großartig. So, weil das ist jetzt nicht unbedingt in dem Sinne Produktdesign. Aber trotzdem geht es ja darum, ich sag mal, einfach den Kunden letztlich ein Stück weit auch abzuholen.
Das heißt, die Kunden werden auch gefragt, was habt ihr vielleicht für Ideen? Wie könnte der Keks jetzt aussehen? Mhm. Oder wird dann...
Das für die Verpackung zum Beispiel. Da geht es ja auch viel auch um Verpackung. Und da wurde gerade kürzlich ein Test gemacht. Das war ein neuer Keks, der rausgebracht werden sollte. Und ich glaube, das war eine Tüte. Entschuldigung, es war eine Tüte, in der die Kekse getragen werden sollen. Also so ein bisschen so designermäßig. Und das waren drei verschiedene Modelle, die zur Auswahl gestellt wurden. Und wenn man dann abgestimmt hat, dann konnte man dann auch noch was gewinnen. Also, und das läuft total gut.
Hm, genau, ich kenne das von Haribo, dass dieser blaue Haribo-Bär im Grunde genommen ja auch auf Kundenwunsch entwickelt wurde, weil es blau noch nicht gab. Und dann haben die unglaublich geforscht, erst mit Farbstoffen. Und dann am Ende, glaube ich, sind jetzt so Algen, also Naturfarbstoffe eingeflossen. Wirklich auch aus der Initiative der Kunden aus. Im Grunde ist das ja auch Netzwerken.
Ja,
ne? Also man,
unbedingt.
Man spinnt eben nicht nur sein Netzwerk innerhalb der Firma, sondern wendet sich eben auch nach außen und guckt. Und
ja, ich denke, so kriegt man auch immer Inspiration und auch wenn das jetzt nicht unbedingt Richtung Produktdesign geht, aber dennoch dieses Unternehmen aus der Orthopädie-Technik, die haben ein ganz süßes Logo, das ist ein Chamäleon. So, und die Mitarbeiter, die halt viel dann zu den Kunden fahren, die haben ihre eigenen Autos und dieses Logo, dieses Chamäleon ist immer dem Hobby des Fahrers quasi angepasst. Das heißt also, da gibt's einen Mitarbeiter, der fährt zum Beispiel gerne Rennrad. Dann haben die ein Logo entwickelt oder das adaptiert, wo dieses Chamäleon Rennrad fährt. Oder, keine Ahnung, joggt oder was auch immer, ja, damit also der Bezug irgendwie hergestellt werden kann. Das ist total schön und der Unternehmer, der arbeitet halt für behinderte Kinder und für die ist das halt total wichtig, weil die wissen gleich, aha, das ist der Anton, der kommt jetzt und das ist halt eine emotionale Verbindung und auch für die Eltern wieder wichtig, die letztlich ja auch die Kunden sind.
Ja, letztlich braucht man immer irgendwie einen Angriffspunkt, wo man Verbindungslinien findet. Ne? Mhm. Mich beschäftigt sehr dieses Thema Fragen, natürlich von Berufswegen, Kultur des Fragens. Und ich bin eigentlich immer überrascht, wenn ich auf Netzwerkveranstaltungen gehe oder Veranstaltungen, wie wenig die Leute fragen. Die reden immer nur über sich selbst und verpassen die Chance, dem Gegenüber was zu entlocken, was sie vorher noch nicht wussten. Ja. Und ich glaube, dass... ich weiß nicht, ob das mit Hierarchien auch zusammenhängt. Irgendwie Kinder fragen ja ganz viel. Mhm. Vielleicht ist es im Laufe der Zeit, weil man eben erfahren hat, Fragen können auch unbequem sein. Ne? Oder die Leute reagieren unangenehm, wenn man Fragen stellt. Aber ich denke, das ist eine wichtige Herausforderung für diese Zeit, wo ja verschiedene Probleme zu bewältigen sind, eben munter drauf los, Fragen zu stellen. Und da bieten natürlich solche schönen Links auch Ankerpunkte, um erstmal anzufangen, ne? Um ins Gespräch zu kommen.
Ja, genau. Also das sehe ich auch. Und ich glaube, es hängt ein Stück weit auch damit zusammen, dass die Unternehmen natürlich auch einen gewissen Wettbewerbsdruck auch haben. Und wenn ich mir vorstelle, ich habe eben viel mit Geschäftsführern zu tun, die sind schon interessiert, aber sind nicht unbedingt die Fragensteller. Weil in der Regel sind sie ja diejenigen, die die Antworten geben müssen. Da kommt dann der Mitarbeiter und hat eine Frage, der Kunde hat eine Frage, der Lieferant hat eine Frage. Ja? Und immer ist der Unternehmer damit beschäftigt, irgendwelche Fragen selber zu beantworten. So, und ich glaube, dass das auch so ein Stück weit auch so, das ist, was mich fasziniert, weil ich bin eine leidenschaftliche Fragestellerin und locke sozusagen den Unternehmern diese Informationen raus, um sie dabei zu unterstützen, das wieder neu zu kombinieren.
Wobei, vielleicht müssen die Geschäftsführer lernen, einfach zurückzufragen, wie würdest du denn das Problem lösen? Ne? Weil man dadurch natürlich auch die Eigenverantwortung der Mitarbeiter hervorlockt. Und es gibt so ein schönes Buch, ich weiß jetzt den Autor nicht mehr, das ist auch ein Geschäftsführer, so sinngemäß und um 13 Uhr gehe ich nach Hause. Also der hat es irgendwie genau hingekriegt, den Mitarbeitern so viel Eigenverantwortung zu übertragen, dass er sich eben nicht um alles kümmern muss. Weil solche Dinge wie Materialnachbestellung oder wenn eine Maschine kaputt geht, das wissen die Leute, die da vor Ort stehen, viel besser als der Geschäftsführer, der in keinem dieser Details zu 100% drinstecken kann. Ja. Und die ersparen sich im Grunde viel Nervenkram und viel Arbeit, wenn sie ihre Leute professionalisieren, die Probleme selber zu lösen und selber nachzudenken.
Ja, das ist, ich denke, auch eine ganz große Kompetenz, die sich der Unternehmer natürlich auch erstmal ein Stück weit selbst aneignen muss. Erstmal zu wissen, guck du doch mal, wie du das löst. Ja, also das finde ich ganz wichtig. Und ich glaube auch, dass das etwas ist, woran sich die Mitarbeiter auch ein Stück weit auch erstmal dran gewöhnen müssen. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass man mit kulturellen Interventionen zum Beispiel sowas auch den Mitarbeitern ein Stück weit auch beibringen kann, auch selbst Verantwortung zu übernehmen. Weil ich kenne das selber auch aus der Zeit, als ich noch im Konzern gearbeitet habe, das mit den Entscheidungen zu treffen, das war furchtbar. Also da kannst du ewig warten, bis da mal eine Entscheidung getroffen wird. Ja? Und ich denke mal, im Mittelstand könnte es sehr viel schneller gehen, diese Fragekompetenz, auch in die Mitarbeiterschaft zu bringen, wobei das auch ganz viel mit Mut zu tun hat, wie Sie es aber auch schon gesagt haben.
Richtig. Und da kann Künstler natürlich helfen, wenn der von außen kommt, der ist sozusagen so ein bisschen out of the box.
Ja, genau.
Der Clown, sage ich mal, oder wie so ein Hofnarr früher, dem eben gestattet war, auch unbequeme Fragen zu stellen, irgendwie, weil er eben nicht so in diese ganzen Hierarchien eingebunden ist. Aber es ist nach wie vor schwer, diese Welten zusammenzukriegen. Also ich habe ja auf dem Blog eben unter anderem über die Projekte des Nordkollegs Rendsburg berichtet, die eben über 3 Jahre im Rahmen eines EU-geförderten Projektes insgesamt 7 künstlerische Interventionen durchgeführt haben. Die Geschäftsführer waren hinterher oder währenddessen, ist ja auch wichtig, dass die direkt mit einbezogen werden, damit das funktioniert, super begeistert. Aber bis man sie da hinkriegt und erklären kann, was da passiert, weil jede Intervention läuft natürlich auch anders ab, weil die Menschen völlig unterschiedlich sind, die Mitarbeiter sind unterschiedlich. Sie haben ja auch viel Kontakt mit solchen Geschäftsführern. Haben Sie eine Idee, wie man die packen kann, wie man die begeistern kann, diese Welten zusammenbringen kann?
Ja, also ich hatte, als ich den Podcast von Ihnen gehört habe, habe ich natürlich auch so ein Stück weit über dieses Projekt recherchiert und was ich gelernt habe oder welche Erfahrung ich gemacht habe, ist, dass sich Unternehmer auch gerne von Unternehmern inspirieren lassen. Das ist etwas anderes, als wenn ich jetzt als Berater zu einem Unternehmer gehe und sage, hier, ich erzähle dir jetzt mal, wie die Welt funktioniert. Ich überspitze das absichtlich. Aber was ich mir zum Beispiel gut vorstellen kann, das war so die Überlegung, warum eigentlich nicht diese Unternehmer, die diese Intervention mitgemacht haben, die sie ja auch finanziert haben, ja, die ja auch in ihren Learning hatten und sagen, Mensch, das war eine super Sache. Warum die nicht zusammenbringen und dass die gemeinsam, keine Ahnung, mal ein Seminar geben für andere Unternehmer oder dass man das mal in Form einer Roadshow macht oder so, ja? Weil ich denke, das ist immer dieses, ich erzähle dir etwas und ich weiß, dass dir das auch so geht. Das ist was ganz anderes. Als, wie gesagt, als wenn ich einen Berater, der möglicherweise selber noch niemals ein Unternehmen geführt hat, jemandem anderes das erzählen will. Also das Thema so Glaubwürdigkeit und auch nachvollziehen und wir sitzen in einem Boot.
Gebe ich Ihnen absolut recht. Ja. Ich war letzte Woche gerade auf genauso einer Roadshow der Initiative Innovation Alliance. Mhm. Die haben sich zusammengeschlossen. Ich glaube, da steckt so Cisco oder hält Cisco die Fäden in der Hand. Mhm. Da ging es um das Thema Digitalisierung.
Ja.
Und da haben ungefähr 20 Mittelständler im Grunde ihre Best Cases geschildert, so in Kurzvorträgen à 5 Minuten. Und leider, muss ich sagen, ging es nur um das Thema Technologie. Und Unternehmenskultur spielte überhaupt keine Rolle.
Ja.
Und ich weiß nicht, wie Sie das sehen, aber mit allen Leuten, mit denen ich spreche und die sagen, ja, Digitalisierung, es ist irgendwie schwer, in die Köpfe reinzukriegen. Und ich glaube genau deshalb, weil es immer nur um Technologie und nie um Unternehmenskultur oder Kulturwandel geht. Wie sehen Sie das?
Ich sehe das ganz genauso. Und ich glaube, es funktioniert auch nur andersrum. Ich glaube, wir müssen erst die Kultur im Unternehmen verändern, damit auch dieser technologische Wandel auch funktionieren kann. Weil wie soll ich denn, wenn ich speziell aus einer hierarchischen Historie komme, wenn ich ein gut eingesessenes, altes, mittelständisches Familienunternehmen bin, wie soll ich denn jetzt auf einmal mich mit dem Thema Digitalisierung beschäftigen? Das verstehe ich überhaupt nicht. Also ich weiß gar nicht, was wollen die eigentlich von mir? Also muss ich da ja für auch erstmal ein Stück weit auch geöffnet werden. Die Unternehmensleitung muss sich dafür erstmal öffnen. Die müssen auch erstmal verstehen, was bedeutet das eigentlich, wenn wir uns auf einmal jetzt mit den ganzen sozialen Medien auseinandersetzen sollen. Jetzt sollen wir das auf einmal. Vorher durften wir das nicht. Da wurden irgendwie die Internetzugänge wurden blockiert. Und auf einmal sollen wir uns irgendwie öffnen. Also das passt ja nicht zusammen. Also ich finde das ganz wichtig, dass das muss Hand in Hand gehen, sonst funktioniert das nicht.
Also im Grunde genommen Weiterbildung, Aufklärung. Sie sagen Social Media, mit diesem Thema müssen sich alle beschäftigen. Was sind noch so Knackpunkte? Wie kann man dieses Thema Digitalisierung emotionalisieren? Weil darum geht es ja eigentlich immer, Ängste zu nehmen und auch ganz viel, erstmal dafür zu sorgen, dass man Wissen verbreitet zu diesem Thema.
Also beim Thema Digitalisierung geht es ja auch um Netzwerke, also um technische, um technologische Netzwerke, um Bits und Bytes und so. Und deswegen ist es, glaube ich, wichtig, bevor wir an Digitalisierung denken, natürlich muss es auch gleichzeitig passieren, aber um das quasi mit, parallel quasi mitzubegleiten, ist es, denke ich, wichtig, dass man auch in Netzwerken innerhalb des Unternehmens denkt und auch durchlässiger wird, was Lieferanten und auch Kundenbeziehungen angeht, dass man dieses Netzwerken erstmal lebt, was technologisch ja dann auch da ist. Also ich weiß nicht, ich stelle mir das schlecht vor, ich in starren Organisationsabläufen zu bleiben und gleichzeitig die Digitalisierung zu denken. Das funktioniert nicht. Die Muster sind vollkommen unterschiedlich.
Also wäre es vielleicht ein Ansatz, wenn jede Abteilung, weil das ist ja oft ein Thema, dass die Abteilungen gar nicht voneinander wissen, was sie tun, dass sie sich vielleicht erstmal in Kurzvorträgen vorstellen, was sie da eigentlich tagtäglich so machen. Weil Außendienst macht natürlich was anderes als Leute, die Inside mit Logistik zu tun haben oder Büroverwaltung machen oder was auch immer. Vielleicht auch Azubis mit Geschäftsführung, dass da eben auch Hierarchien überwunden werden.
Genau. Also und da könnte ich mir zum Beispiel auch vorstellen, dass es mit Sicherheit eine Intervention gibt, die man künstlerisch unterstützen kann, um das, wie soll ich sagen, zu unterstützen, das zu begleiten. Diese Öffnung, ey, du bist interessant, ich weiß eigentlich gar nicht, was du machst, aber jetzt weiß ich, dass das wichtig ist und du hast mir eine neue Idee gegeben. Ja, also das halte ich für total wichtig, weil dass man auch zwischen den Kollegen auch eine neue Form von Vertrauen hat und dass man auch sagt, hey, das ist gut, dass wir uns ausgetauscht haben. Und dann so Richtung Digitalisierung zu denken, okay, das zu transformieren, zu sagen, okay, das macht Sinn. Natürlich müssen wir auch irgendwie ein Stück weit uns schützen. Ja, das ist ja auch klar, dass man nicht da so naiv ist. Aber wie gesagt,
Sie sprechen über Datensicherheit
ja,
jetzt.
Ja, genau, Datensicherheit. Gut, aber ich denke trotzdem, dass so eine gewisse Offenheit, das muss einfach sein, weil sonst kann ich ja auch keine Ideen entwickeln.
Ja, und wenn wahrscheinlich Kunden oder Lieferanten merken, ich bin offen und gebe vielleicht auch mal was preis, klar muss man gucken, dass die Interna gewahrt bleiben.
Klar, natürlich.
Aber dann öffnet sich der andere eben auch. Es gibt ja diesen schönen Vergleich oder so eine Weisheit von Buddha, was ist der Unterschied zwischen mögen und lieben? Und dann antwortet der Buddha, wenn du eine Blume magst, dann muss ich überlegen, pflückst du sie, genau. Wenn du sie liebst, dann gibst du ihr jeden Tag Wasser. Ja, ne? Und genau das ist es. Also auch mal uneigennützig zu sein und erstmal zu geben und dann abzuwarten, was passiert.
Ganz genau. Mhm. Genau, das finde ich unheimlich wichtig. Weil wie gesagt, das ist elementar wichtig. Und das Schöne ist in meiner Arbeit, dass ich also das große Glück habe, mit Unternehmern zusammenarbeiten zu können, die halt schon sehr offen sind. Aber auch nur die sind auch offen fürs Netzwerk.
Mhm. Ja. Um nochmal auf diese Roadshow zurückzukommen. Ja. Ja. Das war nämlich tatsächlich auch unsere Idee am Ende dieser künstlerischen Intervention in Rendsburg.
Ja. Ja.
Wie lässt sich sowas praktisch organisieren? Ich glaube, es ist immer einfacher, wenn man eben einen Verband oder Handelskammern oder was auch immer hinter sich hat. Glauben Sie, so aus Ihrer Erfahrung, dass ein Wirtschaftsverband mittelständischer Industrie dafür offen wäre, sowas mal anzugehen, quasi zu überlegen, wo gibt es Geschäftsführer, die sowas eben oder mittelständische Unternehmen, die sowas schon erfolgreich durchgeführt haben? Ist ja schon auch immer mit Aufwand verbunden. Und dann wird natürlich nach dem Mehrwert und nach dem Nutzen gefragt und Unternehmenskultur. Es ist halt ein weicher Faktor, kein harter Faktor.
Ja, also das ist sicherlich möglich. Ich kann Ihnen aber auch sagen, dass es gibt so viele verschiedene Themen mittlerweile und auch Notwendigkeiten, über Dinge zu informieren, dass ich das Gefühl habe, dass schon eine gewisse Sättigung momentan einfach erreicht ist. Und ich frage mich manchmal, ob es nicht sinnvoller wäre, gut, Roadshow ist ein großes Wort, das vielleicht ein bisschen kleiner zu machen. Also, dass man so dieses, gibt doch dieses Bild mit dem Brett und dem Nagel. Also, wie breit muss die Spitze oder darf die Spitze von diesem Nagel sein, damit er also in das Holz reingetrieben wird? Und ich denke mal, so auch wenn ich mir vorstelle, wie etwas wächst, es wächst ja also organisch aus sich selbst irgendwie heraus. Es ist erst klein, es gibt einen kleinen Nukleus und dann wird es halt immer größer. Und ich kann mir gut vorstellen, dass man, wenn man so eine Art Roadshow machen möchte, kann man natürlich mit Verbänden oder Wirtschaftsvertretern auch arbeiten. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man sich vor Ort Multiplikatoren sucht, die dieses Thema nach vorne treiben, die da Spaß dran haben. Und ich sage immer, ich habe lieber 10 Leute an einem Tisch, die dieses Thema super finden und sich richtig intensiv austauschen, als 50 oder 100, die nur da sitzen und das dann letztlich gar nichts damit anfangen können.
Absolut richtig.
Ja, dass es halt auch ein Stück weit auch nachhaltig auch ist. Soll ja auch wirken können, soll sich entfalten können.
Nicht? Ja, und 10 Aktive bewirken oft mehr, ne, als 100, wo man dann wieder Entscheidungen abwarten muss und wo das Ganze in die Länge gezogen wird.
Ja.
Ja. Wo machen wir weiter beim Thema Netzwerken?
Erzählen Sie doch mal ein bisschen was zu Ihrem Netzwerk. Also was ich ja total spannend finde, ich habe Sie ja kennengelernt über das Magazin Impulse, was ich sehr schätze. Und da sind Sie ja Bloggerin. Finde ich großartig. Wie ist es denn dazu gekommen? Das schafft man ja auch nicht ohne Netzwerk, oder?
Genau. Und zwar, also ich verfolge natürlich sehr, was sich in der Medienlandschaft tut. Mhm. Und die hat natürlich arg zu kämpfen im Zuge der Digitalisierung. Ich glaube, die Fotografen und Künstler, Musiker waren so die Ersten, die ja einfach mit dem Wandel der Digitalisierung zu kämpfen hatten. Die nächsten waren dann die Medieninstitutionen und habe dann mit großem Interesse verfolgt, was mit Impulse passiert ist. Das war ja quasi ein Buyout. Das heißt, Gruner und Jahr wollte dieses Wirtschaftsmagazin eigentlich über den Jordan schicken. Und dann hat sich der Chefredakteur, der Nikolaus Förster, entschieden, mit dem Kern der Redaktion das sozusagen weiterzuführen. Mhm. Ich weiß gar nicht, ist es jetzt ungefähr 5, 6 Jahre her? Keine Ahnung, jedenfalls vor 4 Wochen schrieb er gerade, sie sind jetzt endlich in den schwarzen Zahlen. Was mich natürlich sehr freut. Und er hat das, glaube ich, auch nur erreicht, weil er verstanden hat, dass man allein mit dem Verkauf von redaktionellen Inhalten heutzutage nicht mehr weiterkommt. Mhm. Das heißt, er hat eben auch ein Netzwerk gebildet, er hat eine Akademie gegründet, wo Unternehmer sich zu verschiedensten Themen fortbilden können. Er macht Unternehmerreisen, sowohl innerhalb von Deutschland, eben um Unternehmen zu zeigen, die zum Beispiel auch den digitalen Wandel geschafft haben oder auf andere Art und Weise Hindernisse überwunden haben. Genau. Und In diesem Zusammenhang hatte ich auch gelesen, dass er Musikwissenschaften studiert hat und eigentlich aus einer geisteswissenschaftlichen Ecke kam. Und habe ihm dann geschrieben, weil mich das interessiert hat. Und es hat dann, glaube ich, relativ lange gedauert. Mhm. Und irgendwann kam eine E-Mail zurück, er hätte in dem Stapel von Anfragen das gefunden. Dann haben wir uns irgendwie zum Mittagessen verabredet. Mhm. Und ja, und dann fand er eben genau diese Nische Kultur- und Kreativwirtschaft als Motor für die klassischen Wirtschaftsbranchen interessant. Und so hat das dann im Grunde angefangen, dass ich mir diese Nische da als Bloggerin gesucht habe. Und das war im Grunde genommen dann wiederum auch die Quelle, die Keimzelle für Massiv Kreativ, ja, für meinen eigenen Blog.
Schön.
Und weil ich irgendwann auch das Gefühl hatte, allein Texte reichen nicht aus. Ich möchte gerne eben auch Filme machen. Ich möchte sichtbar machen, was da bei diesen künstlerischen Interventionen passiert. Ich möchte die Künstler zeigen. Ich möchte die Geschäftsführer zeigen, die Intermediäre, also die das alles möglich machen. Und jetzt als dritte Verwertungsquelle ist im Grunde noch genommen noch der Podcast entstanden. Das heißt, die YouTube-Filme habe ich nochmal umgewandelt zu Podcasts und führe jetzt aber wie mit Ihnen eben nochmal zusätzliche Gespräche mit neuen interessanten Leuten, die sich eben dieses Thema auch Digitalisierung, Wandel, Unternehmenskultur und auch dem Zusammenwachsen dieser Branchen beschäftigen. Weil ich finde eben, es gibt so viele Herausforderungen, die Querdenker erfordern. Und andererseits ist es auch für die Kreativbranche ganz wichtig, finde ich, sich mit eben Themen der Gesellschaft oder der klassischen Wirtschaft zu beschäftigen. Und genau diese Schnittstellen, das ist eben das, was zündet, was irgendwie Leute voranbringt, was Horizonte erweitert, andere Perspektiven eröffnet. Ja, insofern sehe ich mich auch immer so ein bisschen als ich weiß gar nicht, wo ich mich zuordnen würde. Ich bin Brokerin, aber ich habe natürlich auch irgendwie Fachwissen. Und habe auch verrückte Ideen. Also das macht es manchmal schwierig, weil ich natürlich nach wie vor auch als Medienproduzentin tätig bin und jetzt zum Beispiel gerade auch ein Ausstellungsprojekt konzipiere zum Thema immaterielles Kulturerbe. Das ist so ein bisschen ergänzend zum materiellen Kulturerbe, was viele natürlich kennen werden. Kölner Dom gehört dazu oder die Pyramiden. Und dann kam irgendwann aus dem asiatischen Raum die Wortmeldung, ja, wir haben hier nicht so große, prächtige Bauwerke, aber wir haben eben sowas wie Bräuche oder Rituale oder auch Handwerkstechniken, die natürlich auch kulturprägend sind und die Menschen ausmachen. Und dann hat das ein bisschen gedauert, bis die UNESCO das geprüft hat und seit einigen Jahren gibt es eben auch eine Liste des immateriellen Kulturerbes. Deutschland hat sich lange schwer getan, dieser Liste mit beizutreten. Mhm. Sicherlich auch aus der Tradition heraus, dass materielle Dinge immer ein bisschen einfacher zu fassen sind, im wahrsten Sinne des Wortes, als solche mehr nicht greifbaren Themen. Und jetzt mittlerweile, ich glaube 5 Jahre wird die Liste jetzt im nächsten Jahr alt, gibt es 68 Vertreter. Also sind die deutsche Orchesterlandschaft, der Orgelbau, das Reetdachdecken, Rattenfänger von Hameln, die Passionsfestspiele in Ammergau, also die Bandbreite ist wirklich enorm. Und es geht aber eben um Kultur, Bräuche, Rituale, die nicht irgendwo erstarrt sind, sondern die über die Jahrhunderte oder über die Jahre sich immer wieder neu entwickeln, weil auch junge Leute sich mit diesen Themen beschäftigen, weil die wieder ganz neue Impulse reinbringen, weil sie vorhin Social Media sagten. Gerade wenn es um so ganz nischige, provinzielle oder Themen aus der Provinz geht, wie können dann Leute aus ganz anderen Bundesländern davon erfahren? Dann ist es natürlich wichtig, das sozusagen medial nochmal zu inszenieren, in Szene zu setzen und zu verbreiten. Der Tourismus spielt eine riesige Rolle. Also wie kann man auch solche Kulturerbe-Rituale in Wert setzen? Ich komme ja ursprünglich aus dem Spreewald, wo ja die sorbischen Bräuche, die sorbische Kultur eine ganz große Rolle spielt. Also angefangen, viele werden diese sorbischen Ostereier kennen, aber auch die sorbischen Trachten mit den Kähnen, wo man dann durch den Spreewald fahren kann. Und auch die Sprache natürlich, also eine der wenigen Minderheiten, die es auch in der DDR gab, die auch immer sehr gefördert wurden. Und von daher gibt es wieder eine persönliche Beziehung zu diesem Thema. Also es ist ja manchmal erstaunlich, wie sich dann immer so die Kreise schließen. Und deshalb plädiere ich immer dafür, dass jeder Mensch mit seinen Interessen und Talenten sich ganz stark darauf konzentrieren soll, dann auch diese Themen nach vorne zu bringen, weil das eine enorme Motivation und Triebkraft hat, natürlich die Dinge nach außen zu tragen, die einen irgendwie durch die Kindheit beschäftigen oder durch persönliche familiäre Verbindungen oder persönliche Kontakte, Lebenserlebnisse. Manchmal gibt es ja auch wirklich existenzielle Dinge, die einen dann völlig in andere Bahnen lenken oder auch wenn man Verluste erlitten hat oder Fehler, Fehlerkultur ist ja ein schwieriges Thema in Deutschland, das wirklich als Chance zu nutzen, damit auch ganz offen umzugehen und zu sagen, ja genau, das macht mich aus und das kann ich aber auch einbringen in meine tägliche Arbeit oder in mein Beziehungsgeflecht, in meine Netzwerke, weil das habe nur ich alleine, kein anderer hat das in diesem Konglomerat, so wie ich.
Ja, also ich, wo Sie das gerade erzählen, habe ich gedacht, das ist ja schon auch ein riesiger Spagat auf eine gewisse Art und Weise. Oder kann es sein, wenn ich auf der einen Seite die Tradition habe, nicht? Dieses Ursprüngliche und gleichzeitig, wenn ich dann aber zum Beispiel an Social Media denke, Entschuldigung, das ist ja im ersten Moment so die Frage, okay, wie passt das eigentlich zusammen? Was hat das eine mit dem anderen zu tun? Und ist es denn nicht wichtig, dass wir gerade es schaffen, eben an diesen Traditionen ein Stück weit auch anzuknüpfen und dass die uns ein Stück weit ja auch Halt
genau,
geben?
Genau. Also zum Beispiel auch auf dieser Liste ist die Genossenschaftsidee. Also im Grunde genommen auch ein ganz starkes Thema, was mit Netzwerken zu tun hat. Ja. Wo es eben nicht darum geht, dass einer persönlich den Nutzen zieht, sondern in der Gemeinschaft, jeder bringt sein Wissen ein, natürlich auch meistens ein bisschen Geld. Die Schwarmintelligenz sozusagen schafft mehr als die einzelne Intelligenz. Also Genossenschaftsidee blüht mehr als zuvor. Ich weiß gar nicht, wie viele Millionen Menschen auf der Welt Mitglied in einer Genossenschaft sind. Da gibt es ja nicht nur, klar, die Wohnungsbaugenossenschaften und die Konsumgenossenschaften, sondern mittlerweile sind Krankenhäuser so organisiert. Die TAZ ist natürlich auch ein gutes Beispiel. Schülergenossenschaften gibt es ganz viele.
Energiewirtschaft,
genau. Die ganze Umweltbewegung ist unglaublich gewachsen an diesem Konstrukt der Genossenschaften. Oder auch was ein anderes Thema, was man überhaupt nicht mit Innovation vielleicht erstmal verbindet, ist der Orgelbau. Also mittlerweile werden da ganz viele Teile über 3D-Druck hergestellt oder 3D-Technik. Ich habe gerade von einem Orgelbauer in Süddeutschland gelesen, der eben auch jetzt anderen Mittelständlern seine Expertise zur Verfügung stellt und das nochmal als zusätzliche Leistung anbietet, was er so auch gar nicht gedacht hätte. Er hat das irgendwie für sich selbst entwickelt, weil er das brauchte und hat dann gemerkt, Mensch, andere Unternehmer aus ganz anderen Branchen, Maschinenbau oder dergleichen mehr, sind eigentlich auch auf der Suche nach solchen Dingen und eben auch Konstruktionen am Bildschirm dann erstmal in der Theorie. Und die Orgel in der Elbphilharmonie ist im Grunde genommen ja auch digitalisiert, das heißt, das Manual ist ganz woanders als die Orgelpfeifen, die dann verteilt sind. Also das ist auch ein spannendes Thema. Der Orgelbau hat sich immer weiterentwickelt, auch immer angepasst an die jeweiligen Regionen. Ich habe gelesen, in Asien gibt es dann eben Orgelpfeifen aus Bambus, weil irgendwie die anderen sonst gerissen wären oder hätten eben den klimatischen Bedingungen gar nicht standgehalten. Mhm. Also das ist das, was ich spannend finde, dass man eben gerade im Hinblick auf Globalisierung auch Erkenntnisse nicht eins zu eins überträgt, weil das funktioniert nicht, sondern immer guckt, was sind die regionalen Besonderheiten, was ist das, was ich gut kann und wo fehlt es mir vielleicht noch und wo kann ich mir Hilfe suchen? Also dieses Thema Effectuation ist ja auch ganz wichtig, nicht immer sich nur Budgets oder Mittel von außen zu holen, sondern erstmal zu überlegen, wo sind meine Kernkompetenzen, was kann ich und wo hole ich mir vielleicht noch Expertise dazu.
Ja.
Auch wieder Thema Netzwerk.
Ja, ja. Wo Sie gerade von den Genossenschaften gesprochen haben, sind mir die Mehrfamilienhäuser eingefallen oder Mehrgenerationenhäuser. Das war ja früher, war es ja klassisch. Da haben die drei Generationen unter einem Dach gelebt und man hat sich irgendwie ausgetauscht, man hat sich gegenseitig geholfen, dass im Prinzip die Jüngeren nicht nachkommen. Also die Gesellschaft wird immer älter. Mhm.
Demografie war die.
Demografie, danke schön. Ja, jetzt haben wir es. Aber im Prinzip, also diese Zusammenarbeit zwischen den Generationen. Ich denke, das ist auch nochmal so ein Aspekt, der auch super, der super wichtig ist, der auch so ein Stückchen auch gegen gegen den Hierarchiegedanken also auch geht. Nicht? Also das, man in Genossenschaften arbeitet man zusammen oder schafft etwas Neues, und auch in Genossenschaften sind ja auch unterschiedliche Generationen vertreten, und genau das ist, findet man ja dann auch wieder in den Unternehmen wieder.
Also das ist, ja, und das sorgt auch dafür, dass die Generation, dass die Gesellschaft nicht auseinanderbricht.
Ja,
also
genau.
in dieser Liste des immateriellen Kulturerbes ist auch ein Volksfest in Mecklenburg enthalten, in Malchow. Mhm. Übrigens ein wunderschöner Ort, da muss man unbedingt hinfahren, weil okay. da so verschiedene Seen zusammenfließen. Mhm. Gibt auch ein tolles Kloster da. Und das ist ein Kinderfest ursprünglich aus dem 15. Jahrhundert oder noch älter. Und das tatsächlich über die jahrelange verschiedenen historischen Ereignisse mhm. immer wieder gerettet wurde. Verschiedene Herrscher haben wohl immer versucht, das zu verbieten. Auch zu DDR-Zeiten war das nicht so ganz einfach. Und bis heute ist das aber wirklich das Nonplusultra da, das Volksfest, wo auch alle, die da weggegangen sind, einmal im Jahr wieder zurückkommen und sich dann treffen und mhm. eben wieder mal vis-à-vis austauschen können. Also was für ein Schatz, wenn ein Ort es geschafft hat, ja. So ein Ereignis dort zu installieren und die Menschen wieder zusammenzubringen und eben auch die Generationen. Also vom Kindergarten bis zum Altenheim und den Geschäftsleuten, da wird ein riesiger Umzug dann auch mhm. gemacht und ein Kahnkorso. Und jeder ist irgendwie auf seine Art und Weise beteiligt. Und genau, also so sollte es eigentlich laufen.
Ja, ja, also insofern, ich denke einfach, heutzutage, Thema nochmal Digitalisierung, alles wird digitaler, Social Media, Facebook, also die ganzen Kanäle, die man halt so nutzen kann. Künstliche Intelligenz ist ja auch noch so ein Thema. Ich glaube trotzdem, dass es immer wichtig ist, dass man mit Menschen auch im direkten Kontakt ist, dass man sich auch sieht, dass man miteinander spricht, im Austausch ist. Klar kann man auch mal telefonieren, das ist ja auch wichtig, und skypen, aber ich denke, dieses Persönliche, das ist einfach durch nichts zu ersetzen.
Ja. Ja, eigentlich wäre das ein schönes Schlusswort, ja. Aber ich frage trotzdem noch was. Gibt es ein Netzwerk, das Sie schon erlebt haben oder von dem Sie gelesen oder gehört haben, wo Sie sagen, das ist einfach, das funktioniert super, weil aus diesem und jenem Grund?
Ja, gut, also da spreche ich jetzt einfach über den Verband, für den ich selber tätig bin. Das ist der Bundesverband Mittelständische Wirtschaft. Und mir macht das unheimlich viel Spaß, mit den Unternehmern zusammenzuarbeiten. Und was den Verband eben auch auszeichnet, ist, dass es eine recht hohe Dichte an Beratern gibt in Deutschland. Das heißt, wir pflegen ein ganz persönliches Netzwerk zu den Unternehmern, aber auch untereinander. Und das macht für mich persönlich den Reiz aus, dass es auch strategisches Netzwerken ist. Also das geht auch, klar geht es auch um Geschäftsanbahnung, aber primär geht es darum, um Know-how-Transfer zu erzeugen. Und das ist so das, wo ich sage, das macht mir persönlich richtig viel Spaß, weil der Zusammenhalt zwischen den Kollegen halt auch wunderbar ist. Und das macht ganz viel aus.
Und Offenheit, zum Thema Offenheit, also inwiefern wird auch immer geschaut, dass man sich neue Leute und neue Impulse von außen holt?
Ja, also es ist so, dass wir haben auch eine Facebook-Gruppe, weil wir natürlich über die ganze Republik verstreut sind. Aber auch da ist es so, wenn, keine Ahnung, ich habe zum Beispiel ich habe ein Gespräch mit einem Unternehmer geführt und der fragt mich, Frau Bessen, kennen Sie jemanden, der dies, das oder jenes hat, der das oder das macht oder der eventuell sich auch schon mal mit dieser Fragestellung beschäftigt hat? Und wenn ich jetzt persönlich niemanden kenne, schreibe ich das in diese Facebook-Gruppe rein und sage, hallo Leute, diese Frage, kennt ihr da jemanden? Und in der Regel ist es so, dass ich dann relativ schnell Antworten bekomme. Und dann kann man die halt miteinander in Verbindung bringen, die Unternehmer.
Ja.
So, genau. Oder das ist so die eine Variante. Oder wir tauschen uns auch sehr stark aus, was die Formate angeht. Dass wir halt auch nicht immer wieder das Rad neu erfinden müssen. Also wir inspirieren uns auch gegenseitig.
Also dieser ABCD-Slogan von Richard Branson, der gesagt hat, always be connecting the dots.
Ne? Oh yeah,
also immer alle
schön.
Punkte verbinden.
Da schreibe
genau.
ich mir gleich auf. Ja, nee, aber das ist genau das. Und manchmal ist man der Punkt und manchmal ist man die Verbindung.
Mhm.
So.
Mhm. Ja. Das lassen wir jetzt so stehen. Das finde ich ein sehr schönes Schlusswort.
Danke.
Vielen Dank, Daniela Wessen, für das Gespräch zum Thema Netzwerke.
Dankeschön.
Danke.